Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Es gibt so Leute, die kennt man einfach. Einer von ihnen, Paul Lindscheid. Warum er bei dem Begriff Ziegenpaul an die Decke springt, was es braucht, um als Landwirt heute durchzuhalten, warum der Wolf ihn auf die Palme bringt und wofür er dankbar ist. Heute im Hörmal.
Jetzt hat es dich selber ein bisschen angerührt, oder? Ja? Jetzt hat es dich selbst ein bisschen angerührt. Mich auch.
Ja, angerührt war ich am Ende dieses Gespräches. Und diesen Ausschnitt, den habe ich Ihnen gerade einfach mal an den Anfang gepackt und hoffe, dass Paul Lindscheid mir nicht allzu böse deswegen ist. Angerührt war ich, weil ich Paul Lindscheid schätze. Für seine Ehrlichkeit und seinen Pragmatismus und für seine immer sehr klaren Worte. Dafür steht er hier im Nassauer Land und dafür stand er viele, viele Jahre als Landwirt in der Region. Was mich da so angerührt hat, das erfahren Sie am Ende dieses Podcasts. Ja, und bis dahin nehmen wir Sie mit auf eine kleine Reise in die Landwirtschaft. Warum Ziegen vor vielen Jahren ein Symbol der Armut waren, warum Paul Lindscheid sich trotzdem wagte, daraus ein Geschäft zu machen und wie er sich nach all den Jahren vieler Arbeit heute die Zeit vertreibt. Das hören Sie jetzt. Viel Spaß! Es gibt so Menschen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennt man halt bei uns im Nassauer Land. Aber nicht unbedingt nur unter ihrem Vor- und Zunamen. Und ich, lieber Paul Lindscheid, hab's mir ja eigentlich eben schon verdorben mit dir, weil ich dich Ziegenpaul genannt habe. Da bist du ja fast an die Decke gegangen, weil du nicht Ziegenpaul bist und nicht Paul Lindscheid, ein bisschen, sondern Geißenpaul. Wie konnte ich nur? Mea culpa, denn so wirst du immer noch genannt, wenn mit dir oder über dich gesprochen wird. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Paul Lindscheid.
Hallo, Jenny Ingmann.
Schön, dass du da bist. Wie bist du eigentlich zu deinem Spitznamen Geißenpaul gekommen? Klingt ja fast schon ein bisschen legendär.
Ja, letzten Endes habe ich mir den ja so ein bisschen selbst gegeben, weil wir haben ja damals umgestellt von Rindvieh und auf Milchziegen. Später kam ja auch die große Fleischziegenherde dazu. Und ja, die Ziegen ist so meine Welt gewesen. Mhm. Und wenn man schon Paul heißt, Ziegenpeter ist aber was anderes. Das ist die Mumps, die will man ja nicht haben. Deswegen bin ich froh, dass meine Eltern mich Paul getauft haben. Und damit ist der Begriff Geißenpaul. Mhm. Man darf mich gerne so nennen. Mhm. Ich empfinde das nicht als Schimpfwort, sondern ist Musik in meinen Ohren.
Ganz und gar nicht als Schimpfwort.
Nee.
Ja, durchaus Klar. Positiv. Für alle, die Paul Lindscheid nicht kennen, ich habe es zwar jetzt fast vorausgesetzt, du hast seit vielen, vielen Jahren den Ferienhof Taunusblick in Nürnberg, Landwirtschaftsbetrieb, damit hat es angefangen, Ferienwohnungen etc. pp., eine ganze Menge. Hast du eigentlich schon als Kind gewusst, dass du mal einen Bauernhof haben möchtest oder hat sich das eher zufällig ergeben? Nimm uns mal mit in diese Zeit.
Also ich bin 1951 geboren, habe in Hörnberg in der Gartenstraße mit der Familie gelebt. Eine kleinere Landwirtschaft, die immer ein klein wenig gewachsen ist. Und irgendwann kam dann die Zeit, wo gesagt wurde, wachsen oder weichen. Mhm. Also ein Wachstum war in der kleinen Hofstelle nicht möglich. Folgedessen mussten wir raus. Und damit haben wir hier an dem jetzigen Standort von dem Ferienhof Taunusblick 1970, damals war ich 19 Jahre alt, dann gesagt, okay, hier soll der neue Hof dann entstehen. Mhm. Und somit ist dann Stück für Stück immer dazu gebaut worden. 1976 auch das Wohnhaus. Ja. Aber erst muss die Produktionsstätte ja mal hin, dass Geld verdient wird. Mhm. Und damals war das ein Kuhmilchviehbetrieb. Mhm. Also wir haben damals 45 Kühe gemolken und das Jungvieh dabei, da waren wir etwa so bei 100 Stück Rindvieh. Mhm.
Jetzt bist du aber nicht der Kuh-Paul oder der Rinds-Paul, sondern der Geißen-Paul. Wie kam es denn dazu? Du hattest ja auch eine riesige Herde am Ende. Ich glaube, da gibt es ja auch irgendwie so einen kleinen Rekord, die größte in Rheinland-Pfalz oder sogar Deutschlands
größte Fleischziegenherde, die da frei gehütet wird.
Genau, das ist ja nicht mal eben so passiert. Wie kam das denn dazu, dass diese Entwicklung passiert
ist? Ja, da ist der verrückte Geißen-Paul natürlich wieder dran. Mit den Kühen kamen damals die Milchkontingente und so weiter und so fort. Und mit 45 Kühen war irgendwann Ende der 80er Jahren schon wieder zu klein. Mhm. Also du hättest schon wieder expandieren müssen. Und da kam so die Idee, ich war damals mit meiner Frau auf einer Studienfahrt in Holland, in dem Geitenzentrum in Lelystad. Und die haben damals schon eine große Ziegenherde gehabt, haben Ziegenkäse gemacht und haben den erfolgreich verkauft. Und da sind wir heimgefahren und haben gesagt, wir probieren das aus. Mhm. Wir melken Ziegen, wir melken auch die Kühe noch weiter, ist das alles parallel geschehen, und bauen eine Käserei. Sind auf das Veterinäramt gefahren, die haben dann gesagt, können Sie alles vergessen, okay, weil das schaffen Sie nie, diese Vorschriften alle einzuhalten. Aber da ich ja in Westerwälder Basaltkopf bin, also ein sturer Hund, haben wir dann gesagt, naja, dann schauen wir mal. Mhm. Und wir haben dann, ja, letztendlich, es hat lange gedauert, bis das alles durch war. Aber was damals schwieriger war, war wirklich Ziegenkäse zu verkaufen.
Ja, okay.
Weil mein Vater hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, ihr habt sie nicht mehr alle. Wer will dann Ziegenkäse essen? Mhm. Dieses schreckliche Zeug, Ziegenmilch, Ziegenkäse. Und da sind wir auf Märkte gefahren mit einem Stand und haben den Käse angeboten. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, wenn Leute so in unserem Alter waren, die haben einen Bogen um den Stand rum gemacht, wenn wir gesagt haben, wir haben hier leckeren Ziegenkäse. Mhm. Und wenn einer einen Bogen macht, dann machen die Anschließenden auch einen Bogen drumherum. Also haben wir dann Leute, junge Leute angesprochen, die einen Kinderwagen dabei hatten oder kleine Kinder, und haben gesagt, probieren Sie mal. Mhm. Weil Ziegenkäse war ja, die Ziege war die Kuh des armen Mannes. Die hat in den Kriegsjahren, Nachkriegsjahren, viele von der Bevölkerung am Leben gehalten, mit Eiweiß, mit Kalzium und so weiter und so fort. Im Ruhrgebiet sowieso auch dann.
Also hatte die eher ein schlechtes Image.
Ganz schlechtes Image. Mhm. So. Aber in den 50er Jahren ging es den Leuten ja wieder, danach, nach dem Krieg, ja, da ging es den Leuten wieder besser. Mhm. Und da sind die auch mit ihrem VW nach Italien über die Alpe in Urlaub gefahren. Mhm. Und jetzt war aber noch eine Ziege da. Also das Vieh musste erst einmal weg, weil die Ziege war ein Armutssymbol. Mhm. Und ein Armutssymbol hat einen ganz schlechten Ruf und muss dann weg. Und die Ziegen waren damals auf 36.000 Tiere in Deutschland der Bestand geschrumpft.
Unvorstellbar. Ja.
Und da ging es langsam wieder aufwärts. Mhm. Und auch durch das Urlaubsverhalten von den Deutschen, die dann nur Griechenland geflogen sind mit Fliege und Dings, und haben abends in der Taverne irgendwie was Leckeres gegessen und haben dann gesagt, oh, das war aber lecker hier, der Käse. Und dann haben sie auf einmal festgestellt, oh, sie hat ja Ziegenkäse gegessen. Und wie sie dann wieder in Deutschland waren, da war der Ziegenkäse gar nicht mehr so schlimm im Kopf, vom Geschmack her.
Yeah.
Und so hat er sich dann langsam aufgebaut. Mm. Also nachher zum Schluss, wir haben 31 Jahre lange Ziegenkäserei gehabt, hier auf dem Hof, alles fix und fertig, hier gemacht worden, Etikett mit Strichcode und. Mhm. Wir haben nachher zum Schluss bis zu 24 Rebemärkte beliefert. Große alle drei Menge. Wochen, jede Woche eine Käsetour mit zwei Personen. Mhm. Und also Ziegenkäse ist heute was ganz Tolles. Mhm.
Ja. Und ihr habt ja auch die Ziege als großes Logo, als Symbol immer sehr groß auch auf euren Produkten gehabt.
Ja.
Habt das nur ihr zwei gemacht? Also du und Hiltrud, deine liebe Frau? Ich kann mir das kaum vorstellen. Da wären doch sicherlich noch andere Leute dran beteiligt gewesen.
Ja, klar. Ja. Man braucht ja Hilfe.
Ja.
Das ist klar. Dann kann man ja alleine schulden. Wir waren ja auch Ausbildungsbetrieb, also Beruf Landwirt. Mhm. Und dann war immer Lehrling da, über 6 Monate, dann meistens 2 Praktikantinnen. Mhm. Eine Frau über eine Käserei. Mhm. Bei der Fleischziegenherde, können wir gleich nochmal drauf zurückkommen, mit der Landespflege. Da war dann ein Schäfer eingestellt. Mhm. Oder das Schlachthaus, was wir hatte, auch viele Jahre, 25 Jahre. Mhm. Da war ja auch im Winter die Metzgerdiete zum Schlachten da waren oder zum Zerlegen.
Mhm. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen in den Herstellungsprozess von Ziegenkäse? Ich war vor Jahren mal in eurer Käserei, das weiß ich noch, aber habe überhaupt gar keinen Einblick. Wie funktioniert das? Kannst du uns in ganz groben Schritten erklären, was passiert mit der Milch?
Also, die Antwort ist nein. Weil, ja, ich sage es, wie es ist, weil ich bin oft gefragt worden, kannst du auch Käse machen? Und dann habe ich immer, weil durch die Feriengäste hat man ja ständig Leute da, die mit einem reden wollen. Und ich rede ja auch gern, wie man hört. Und dann habe ich immer gesagt, und meine Frau kann keine Ziege melken.
Okay.
Dann habe ich gesagt, wie?
Ja.
Und da sagte ich, nicht jeder kann alles. Hm. Jeder hat sich auf irgendetwas spezialisiert. Hm. So, ich nehme meine Landwirtschaft mit dem Außenbereich, klar.
Ja.
Habe ich dann die Ziegenzucht. Ich war ja 12 Jahre Landesvorsitzender vom Verband und 16 Jahre lang Auktionator für 9 Landesverbände. Ja, hat mir auch riesen immer Spaß gemacht. Und aber ich kann kein Käse machen. Also die groben Schritte, der wird pasteurisiert, die Milch, und wird dann angesetzt mit Lab und so weiter. Und dann, wir haben nachher also 3 Sorten Käse. Streichfähige Frischkäse, dann so eine Art Mozzarella und ein halbfester Schnittkäse, wo ein fester Käse war.
Yeah.
Und dann gab es dann verschiedene Zusätze dabei, Kräuter, Boxhornklee und.
Mhm.
Und so waren wir insgesamt bei den 3 Sorten bei 17, 18 verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, habt ihr euch das auch selber beigebracht? Also wirklich auch überlegt, was kann man machen, ausprobiert, getestet, wieder verworfen, was Neues entwickelt?
Hildur hat ja am Anfang dann die entsprechenden Kurse und so weiter bei so Käseprofis absolviert.
Mhm.
Und das war auch ihr Ding. Weil was nicht mein Ding ist, das funktioniert nicht. Mhm. Das klappt nicht. Dann kannst du gar Geld verdienen.
Ja.
Wenn du einen Beruf hast, den du nicht magst, lass es bleiben. Mhm. Das hat keinen Sinn.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. Gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong. In the morning as she calls me, radio. take me home down country roads.
Also ich denke, was du auf jeden Fall magst und liebst und lebst, ist und war die Landwirtschaft. Vielleicht kannst du uns mal in so einen typischen Tag damals mit hineinnehmen. Das ist wahrscheinlich kein Halbtagsjob, das ist ja klar. Wie ist so ein Tag für dich verlaufen? Gab es da so eine Routine, die immer stattgefunden hat?
Das wäre manchmal schön gewesen, mit so einer Routine. Mm. Aber meistens ist das ein Tag mit viele, wo du viel improvisieren musst, abgelaufen. Mm. Und dann war da war vielleicht viel Ausgebraucher. Dann musste die Fleischziegenherde unten am Rhein Wasser haben. Dann musste wieder organisieren mit der Feuerwehr, dass die Tanks gefüllt haben. Und da war der Lehrling krank oder die Praktikantin. Und da habe ich auch selbst am Melkstand gestanden und die Ziegen gemolken, morgens und abends. Und man wusste morgens nie, was der Tag wirklich bringt. Man hat einen groben Umriss gehabt, klar. Morgens war dann Besprechung beim mit Lehrling oder mit Praktikanten, die haben ja auch alle mit am Tisch gesessen bei uns. Und dann ist so ein bisschen der Tag geplant worden. Und wie oft das dann geändert wurde, das wusste man dann abends.
Wie lang war so ein Tag für dich? Also wann ging es morgens raus und wann hast du das letzte, die letzte Tür vielleicht zugeschlossen oder wirklich also, auch mal die Landwirtschaft Landwirtschaft sein lassen können, wenn das überhaupt ging?
Ach, weißt du, das war ja irgendwie nicht nur ein Beruf, das war ja eine Berufung. Mm. Und das hat Spaß gemacht. Mm. Und ich hätte ja auch in ein Büro gehen können und hatte das um 4 Feierabend. Mm. Aber das wäre mir irgendwie zu langweilig gewesen. Mm. Das war nicht meine Welt. Mm. Und also morgens um 8 Uhr die Melkmaschine gebrummt. Mm. Abends um 6 Uhr wieder gebrummt. Mm. Also vorabends um 7:30 war kein Feierabend, in keinem Fall.
Ja.
Und ein Samstag war ein voller Arbeitstag für uns. Und von der Silageernte über das Heumachen und so weiter. Also das Vieh muss sowieso gefüttert werden. Auch sonntags morgens und sonntags abends.
Ja.
Der Sonntag hat sich dann oft darauf reduziert, dass man so um 11 Uhr Feierabend hat. Und dann was anderes machen konnte. Mal vollkommen abschalten. Und hat dann abends wieder zum Füttern muss man wieder da sein, aber dann wusste man, ob da Sonntag. Mhm. Es ist aber auch oft genug passiert, dass über mehrere Wochen eine 7-Tage-Woche war und ja, das war so. Mhm. Das musste gemacht werden. Mhm. Und wenn du mal 70, 80 Stunden gemacht hast und die haben trotzdem Spaß gemacht. Und wenn ich mal überarbeitet war, dann habe ich mal einen kleinen Gang ein bisschen zurückgeschaltet und habe mich auch während der Arbeit wieder dann erholt. Mhm. Weil der Kopf muss natürlich immer klar behalten, weil der Betrieb ja sehr, sehr vielseitig war.
Definitiv.
Also das Kühemelken, nochmal zurück, haben wir 1990 dann dran gegeben und haben die Rinderherde auf Fleisch umgestellt zum Schlachten. Also die Kühe und dann ihr Kälbchen dran gelassen und sind an der Mutter groß geworden und dann später geschlachtet worden.
Dieser Wechsel zu der Ziegenherde, das war ja für euch ein ganz wichtiger Schritt auch in eurer Entwicklung. Du hast es eben schon beschrieben, auch mit der Käseproduktion. Und hast auch gesagt, größte Ziegenherde, Fleischziegen. Du wirst es gleich noch genauer sagen,
ja.
Deutschlands. Nimm uns da mal mit, wie viele Ziegen waren das und was hat das überhaupt mit der Landespflege auf sich?
Gut, das ist ein ganz anderes Thema, was natürlich ziegenpaulmäßig wunderbar passt. So, also wir haben, der Manfred Braun aus Nassau ist genauso ein bunter Hund wie ich und ist seine Frau Uschi. Und da waren immer Pflegemaßnahmen an dem Hang, in Nassau, wo früher die Weinberge waren. Dass die nicht ganz zuwachsen mit ihren Weinbergsmauern, mit den Trockenmauern, dass gewisse Tiere da so. Und da habe ich auch jedes Jahr da ein bisschen mitgeholfen bei so einem Arbeitseinsatz. Und ich kenne auch den Manfred Braun gut und seine Frau, wir sind befreundet. Und da habe ich, das war 1995, da habe ich gesagt, alles, was wir hier wegmachen, die ganze Büsch, was hier die die Weinbergsmauern verdeckt, das ist doch alles Ziegenfutter. Mhm. Und da ist die Fleischziegenherde geboren worden. Ja. In dem Nassauer Hang.
In dem Nassauer Hang, okay.
Ja, und das sagt der Manfred Braun, wie? Das ist doch nicht klar. So, also im Jahr drauf ist ein kleines Gatter gebaut worden. Mhm. Also wirklich nicht groß. Ich habe 4 oder 5 Ziegen da reingestellt, die haben Wasser gekriegt und alle alles abgefressen, was da war.
Ja.
Und so kam Licht auf die Mauern. Mhm. Und das ist auch von Fachleuten begutachtet worden.
Mhm. Okay.
Und im Jahr drauf ist dann die Fläche schon mal bedeutend größer geworden.
Ja.
So. Und da ist dann die Fleischziegenherde, das sind ja 2 verschiedene Rassen. Mhm. Die Milchziegen und die Thüringer Waldziege.
Ja.
Und die Fleischziege, das waren dann die Burenziege.
Mhm.
Und ich hatte aber natürlich den großen Vorteil, durch die Milchziegen konnte ich, die Hälfte habe ich von einem reinen Milchziegenbock decken lassen, für Weidezucht, für mich. Und die andere Hälfte habe ich von einem Fleischziegenbock decken lassen.
Mhm.
Da kamen dann diese Kreuzungstiere, diese F1-Kreuzungstiere raus.
Mhm. Okay.
Und damit, die Ziege kriegt im Jahr 2 Lämmer. Und da ist die Herde gewachsen in einer Geschwindigkeit, wo Kühe bei weitem nicht dran können.
Mhm.
Und somit ist dann diese Herde gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und die Landespflege hat geschrien, in Lahnstein sind Riesengebiete, die müssen gehütet werden, in Kamp Bornhofen, in Vilsen, in Osterspey und so weiter.
Mhm.
Und dann sind wir in die Landespflege mit dieser Herde.
Mhm. Wie groß war die Herde am Ende?
Also die Fleischziegenherde, also wir hatten dann im Frühjahr, so im März, wenn die Hauptlammsaison vorbei war, da hatten wir mit Lämmer so ungefähr zwischen 700 und 800 Tiere. Und die Fleischziegenherde, die da rausgegangen ist, die war mal, das Maximum waren mal 515 Tiere gewesen.
Wahnsinn, ja.
Die da gehütet wurden.
Ja, ja.
Aber da sind ja auch dann noch Schlachttiere daheim und dann die Milchziegen und die Nachzucht, die da kommt und die Böcke und so weiter.
Mhm.
Und also das waren dann 2 Paar Schuhe, Fleischziegen, Milchziegen.
Ja, wie kriegt man denn hunderte von Ziegen an irgendeinen Hang am Ende des Rhein-Lahn-Kreises?
Ja, dass man vorne weggeht und ruft ihnen, sie sollen kommen.
Man läuft wirklich dahin.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und das hat dann ja auch irgendwann ein Hirte tatsächlich übernommen, weil das so groß war, die Aufgabe. Das hättest du wahrscheinlich auch nicht nebenbei noch so machen können.
Das musste ja einer machen, der den ganzen Tag bei der Herde war.
Ja, ja.
Die sind ja gehütet worden mit Hunde.
Ja.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Gibt es da so Erinnerungen, die du auch heute noch im Kopf hast, die ganz besonders schön oder besonders für dich waren?
Also eins, eine ganz kuriose Sache. Das ist in Vilsen, ist ohne so ein kleines Gebiet, das heißt im Drohl. Und wir sind gewandert, mit der Herde umgezogen. Da waren da immer ein paar Praktikanten vom Naturpark Nassau dabei und so weiter, dass alles mitkommen ist. So. Und da waren 2 Lämmer, die waren irgendwie nicht fit und hatten sich auf dieser Wanderung irgendwo in einen Schwarzdornbusch irgendwie rein verkrochen, weil sie nicht fit waren. Und die haben die nicht rausgebracht, also die waren verschollen.
Mhm.
Und irgendwann ist in Vilsen, im Drohl, sind 2 Ziegen, die waren schon kastriert damals, waren 2 männliche Tiere, sind 2 Ziegen aufgetaucht.
Mhm.
Und die sind dann immer irgendwie aus dem Wald kommen, in dem Hang, das waren alles Felsen, Ziege ist mit dem Steinbock am nächsten verwandt, und die sind dann über die Bahngleise runter und haben da unten genascht, wo tolles Futter war. Das ging über ein paar Jahre.
Okay.
Ich habe dann gesagt, die Ziegen sind nicht mehr, die sind verwildet.
Mhm.
Von mir aus kann der Jagdpech das abschießen, aber es sind ja Haustiere und die darf der dann nicht und so weiter. Also, so. Also die 2 Drohlis wurde die genannt.
Mhm.
Und der eine, der hat dann sich mit einem Güterzug angelegt und hat dann logischerweise den kürzeren gezogen.
Mhm.
Und da gab es nur noch einen Drohli.
Mhm.
Und 4 Jahre, die waren dann 4 Jahre alt, der Drohli. Da war ein Schäfermeister, der Herbig Braune, der hat damals bei mir vertretungsweise gehütet. Und der kam abends von der Herde, von Vilsen, und hat gesagt, da ist mir heute ein Mistvieh in die Herde reingelaufen. Mhm. Ein Riesenkastrat mit Riesenhörnern, der hat mir alles aufgemischt in der Herde.
Und das war
und der ist mit im Fersch drin, aber ich weiß nicht, ob moi die Herde noch im Fersch ist oder ob der irgendwie die Nacht do, so. Und da sagte ich, wo warst du Hüde? Ich war mit der Herde hinten im Drohl drin. Dann weiß ich, wer es ist. Und dieser Trulli, der ja total scheu war, der hat in der Herde wieder sich total in kürzester Zeit wohlgefühlt.
Ach, Wahnsinn.
Und war nachher mit einer von den Leintieren, die da vorne hin im Schäfer gegangen sind.
Also der hat sich wieder in eine Herde integriert.
Ja, hundertprozentig. Und war vier Jahre verwildert.
Ja, ja, Wahnsinn.
Ja.
Auch, dass du das so mitverfolgen konntest.
Das ist eine tolle Geschichte.
Zufall.
Das ist so schön für so ein Tier,
ja,
wenn der dann funktioniert. Ne?
Ja, 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 total.
Und wir sind mit der Herde im Jahr zwischen 100 und 120 Kilometer Wege gegangen. Mir musste auch manchmal Mitte durch die Dorfstraße durch. Aber wenn jetzt einer glaubt, die Leute hätten anschließend keine Blumen mehr gehabt, dem ist nicht so.
Ja.
Weil die Hunde auf der Seite, die wehren das dann ab. Und die Herde war ja erzogen. Du kannst keine, jeder Schäfer kann dir das, du kannst keine 100 Schafe hüten. Das geht nicht, du kriegst keine Ruhe rein ins Bild. Du kannst ab 300 kannst du hüten.
Okay.
Weil dann, je größer die Herde,
ja,
je mehr ist der Zusammenhalt,
okay,
und je leichter sind die mit Hunde zu handeln.
Wieder was gelernt.
Ziegen ist ganz anders zu hüten wie Schafe. Aber ich sage, die sind leichter zu hüten. Weil du musst natürlich Hunde haben, die da bei Ziegen ein bisschen mehr Courage haben, dran zu gehen. Weil wenn eine Ziege da steht und die hat zwei Lämmer und der Hund kommt und die Ziege will den Hund wegjagen und der Hund lässt sich wegjagen, dann kannst du den Hund schon vergessen. Der muss sich durchsetzen.
Ja. Ja.
Und wenn der sich einmal durchgesetzt hat, die anderen sehen dort und
wissen die Ziegen Bescheid.
Das funktioniert.
Ja.
Und die Fleischziegen waren ja oft in Gebieten drin, wo die sie gar nicht, wo du hast du nur 10% von den Ziegen gesehen. Und die musste ja die Verbuschung freifressen. Und wenn die den Bauch voll haben, kommen die zum Schäfer. Also dann, du musst da aufpassen. Ja.
Durch diese Ziegenhaltung ergab sich ja noch was anderes, was du eben auch angesprochen hast, deine Tätigkeit als Auktionator. Das, was du auch viele, viele Jahre ausgeführt hast in verschiedenen Landesverbänden. Was kann sich jetzt jemand darunter vorstellen, der damit gar nichts am Hut hat? Was hast du da gemacht in den Landesverbänden?
Ja, also Auktionen waren schon immer, wenn ich früher eine Zuchtbulle gekauft habe oder frisch melkende Fersen bei den Kühen und so weiter, bin ich mit dem Auto, mit dem Anhänger nach Koblenz gefahren und auf die Auktion und habe dann was ersteigert. Und das hat für mich immer so ein, so ein besonderer Flair war das, so eine Auktion. Da tut irgendwie so ein tolles Kribbeln. Und damals waren dann immer die Ziegenbock-Auktionen, wo auch weibliche Tiere verkauft werden. Das war dann in Hamm in Westfalen, später dann in Hessen in Butzbach. Und da war der Anton Wischmann, der war der Ober, der Auktionator, und der ist dann in Rente gegangen. Und ich habe immer so und dem seinen Lippen geklebt, wie der das gemacht hat und so weiter und so fort. Das war immer so toll. So, und da war dann wieder, weil ich ja Landesvorsitzender von Rheinland-Pfalz war, da waren Treffen, wo da die ganze Landesvorsitzende mit ihren Geschäftsführern zusammenkamen, mit den Zuchtleitern, diese Sitzungen. Und dann hat dann, irgendwann kam da die Frage auf, ja, der Anton Wischmann ist ja jetzt in Rente und wir brauchen einen neuen Auktionator. Und da hat dann hier unser Geschäftsführer von Rheinland-Pfalz, der Rainer Wulff, der hat dann gesagt, ja, ich habe an den Paul Lindscher, unseren Vorsitzenden, gedacht. Und ach, mir ist das Blut aus der Ase geflossen. Ich glaube, ich war weiß im Gesicht. Und der Reiz irgendwo, das zu tun und die Angst.
Ja.
So. Und die anderen all. Ja klar, Paul, wer dann sonst? Du hast die Schnitzel vier und die, ja. Und das sollte ich nicht, Leute. Also ich brauche erst einmal, Bedenkzeit. Also erst mal eine Viertelstunde mal hoch. Nächste Thema, verstehst du? Und aber die, ja, der Reiz hat dann doch überwogen. Und da habe ich dann ganz naiv gefragt. Und das sollte ich, wie wird man dann Auktionator? Und da hat der Anton Wischmann mich angeguckt und hat milde gegrinst und hat gesagt, wenn mir jetzt all sagen, du bist der neue Auktionator, dann bist du das. Also okay, dann probieren wir mal. Ne? Aber vor der ersten großen Auktion habe ich, glaube ich, 3 Nächte nicht gut geschlafen.
Okay.
Und habe den Katalog fast auswendig gekannt dann von den Pedigrees her.
I come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card. My baby and I.
Und aus diesem, wir probieren das mal, sind dann ja, glaube ich, über 15 Jahre geworden.
16 Jahre.
16 ja, Jahre. Ja, ja, ja. Dann kam aber irgendwann ja auch der Moment, wo ihr aufgehört habt mit der Ziegenhaltung. Gab es da einen konkreten Grund für und war das eine schwere Entscheidung, das wirklich abzugeben, aufzuhören?
Also wir haben ein Nachfolge gesucht für den Betrieb. Mhm. Aber bei so einem speziellen Betrieb ist das ja auch nicht immer ganz einfach. Und das hat dann nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und mittlerweile war ich ja auch im Rentenalter. Mhm. Ich bin jetzt im Sommer 74 mittlerweile. Aber eigentlich bei bester Gesundheit. Wollen wir hoffen, dass es noch per Jäger so bleibt. Und da haben wir gesagt, was machen wir dann jetzt? Wir fangen jetzt mal ein bisschen an, langsamer zu machen, den Betrieb runter zu fahren und den Ferienbetrieb, der ja schon immer bestanden hat, letzten Endes, uns intensiv um unsere Gäste zu kümmern, noch Landwirtschaft für die Gäste dabei zu machen. Wir machen heute noch über 70 Hektar Grünland, aber ein großer Teil macht ein Lohnunternehmer für die Biogasanlage oder ein befreundeter Betrieb hier aus dem Dorf, der macht Heu für seine Pferde. Mhm. Aber der Betrieb hat mein Heu noch für unsere Hobbytiere. Mhm. Das machen wir auch auf unseren Fläche. Mhm. Und ansonsten tun wir uns groß um unsere Feriengäste bekümmern. Mhm. Ich bin auch mittlerweile so ein bisschen Traktor-Oldtimer-Freak. Mhm. Habe drei Oldtimer. Yeah. Einer von 1957, einer von 1960. Und so weiter. Und haben wir ein bisschen mehr Freizeit. Mm. Also arbeite bedeutend weniger. Mm. Mache das, was uns Spaß macht. Das ist immer noch genug. Meine Frau, die ist ja 7 Jahre jünger. Die muss ja noch ein bisschen mehr arbeiten wie ich. Das ist ja klar. Und, wir haben, glaube ich, alles richtig gemacht und sind zufrieden.
Das ist wunderschön, das sagen zu können.
Ja.
Du hast jetzt die Hobbytiere erwähnt.
Ja.
Das sind ja nicht nur ein oder zwei. Was fällt bei dir unter Hobbytiere? Was ist hier noch auf dem Hof?
Ja, gut, wir haben also zur Zeit habe ich noch, eben haben wir die Zahl zu über 800 gehabt. Jetzt sind es 10. Ich kann das auf das Stück genau sagen.
Ja.
Eine ist noch hochtragend. Die wird Drillinge im Bauch haben, schätze ich.
Oh, wow.
Also ein paar Ziegen,
ja.
Natürlich, die brauchen ja auch einen Mann, klar, den auch dabei. Dann habe ich ein paar Fuchsschafe und einen Bock. Dann haben wir zwei Lamas.
Die welche Namen tragen, verrätst du es nochmal?
Hillary und Victoria.
Sehr schön, ja.
Und die sind jetzt 10 Jahre alt. Die sind auch handzahm, also die kann man, die haben noch nie einen Mensch angespuckt. Ich sage immer zu den Feriengästen, spuckt die Lamas nicht an, sie könnten dann zurückspucken. Mhm. Aber weil die Feriengäste das nicht tun, dann machen die Lamas das auch nicht. Mit denen kann man auch so kleine Wanderungen machen. Ein kleiner Planwagen, wo ich die Feriengäste mitfahren. Aber hier zurückzukommen auf die Tiere. Die paar Ziegen mit Bock, die paar Schafe mit Bock, die Lamas, zwei Minischweine. Mhm. Dann haben wir noch 4 Ponys. Und dann haben wir paar Hühner, paar Kaninchen für die Feriengäste und haben dann auf den Weiden da unten, haben wir dann 3 besondere Tiere, was Rindvieh sich nennt. Das eine ist unser Schorschi, der als kleines, klapprisches, 14 Tage altes, dürres Kälbchen ich geschenkt bekam und habe den dann liebevoll aufgezogen, unser Schorschi. Und der wird jetzt im Mai, wird der 5 Jahre alt und hat, das ist ein Kastrat, der hat einen Widerrist, also die Schulterhöhe, wir haben den kürzlich noch gemessen, die Mitarbeiterin ich, von 1,68 Meter. Mhm. Also ein Riesentier und ungefähr 1 Tonne wird er auf der Waage bringen.
Ach, meine Güte.
Und der war dann damals so als kleines Kälbchen hier. Und aber ein Stück Rindvieh allein darf man ja nicht halten. Mhm. Und da haben wir gesagt, wenn wir schon was Besonderes haben, dann muss aber was Besonderes dabei. Und da haben wir ein Jungtier gekauft, der Rasse Dexter. Das ist ein irisches Mini-Rind. Die ist dann, wenn die neben dem Schorschi steht, meinst du, das kann nicht sein, dass die auch erwachsen ist.
Ja.
Und die hat auch noch eine 2-jährige Tochter. Die habe ich damals mal decken lassen, auch von einem reinen Dexter-Bulle. Und diese drei Tiere, die reichen mir für den steilen Hang unter unserer Weide im Sommer abzufressen. Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Pensionsvieh dazukommt, weil genug Fläche da sind. Und, aber das sind die drei, die werden auch nie geschlachtet. Und denen geht es das ganze Jahr gut. Und die Betreuung von denen ist ja, das sind ja alles Kleinigkeiten.
Ja.
Ich sage immer, wenn ich morgens füttere, ich versuche immer möglichst effizient zu arbeiten. Mhm. Also nicht dahin raus die Gabel hole. Wenn ich die Gabel hole, nehme ich den Eimer schon mit dahin raus. Die Wege zu. Also ich brauche, wenn ich alleine morgens füttern, brauche ich, meine Frau macht die Pferde und die Hunde und Decker. Aber im Außenbereich, ich brauche eine Viertelstunde. Mhm. Da habe ich gefüttert. Wenn die Feriengäste da sind, dann habe ich ja Hilfe. Mhm. Jede Menge Kinder, manchmal 10, 12 Stück, die dann schön beim Füttern morgens um 9 Uhr, festes Ritual, da habe ich schon mal eine Runde gedreht zu Fuß und dann wird gefüttert. Mhm. Wenn die Kinder mir dann helfen, dann brauche ich eine Stunde. Mhm. Aber das macht bedeutend mehr Spaß. Und da die Kleine und die darf den Eimer tragen und die darf da was und da was und da was.
Ne? Ja, ja. Also das, was du jetzt als Hobbytiere bezeichnest, hört sich für mich wirklich nach Vollzeitjob tatsächlich an. Zumal die Ferienwohnungen und die Feriengäste ja auch noch dazukommen und alles, was ihr drumherum so veranstaltet.
Ja.
Kennst du sowas wie frei eigentlich wirklich oder gibt es immer was zu tun?
Nee, jetzt habe ich viel Freizeit.
Hm. Jetzt im Februar, im beginnenden Februar, weil jetzt weniger
Ferien. Ja, auch jetzt aufgrund von meinem Alter als Rentner, weil du der volle Betrieb nicht mehr da ist.
Ja.
Und wir haben ja noch Helferinnen, eine Mitarbeiterin, die da, fünfmal die Woche kommt und dann Ferienwohnungen, die dann gereinigt werden für die Endreinigung, sind dann entsprechende Leute da. Und aber ich kann mir, ja, die eine oder andere Freiheit kann ich mir schon erlauben.
Was macht denn so ein Paulinscheid, wenn er mal frei hat?
Also ehrlich gesagt, früher bin ich ja im Jahr so ungefähr 1000 Stunden habe ich im Traktor verbracht, im landwirtschaftlichen Betrieb. Und habe das letzten Endes immer so ein bisschen nicht gehasst, aber es war ein notwendiges Übel.
Mhm.
Und heute erwische ich mich manchmal, zum Beispiel nachmittags, die Sonne scheint, es ist warm und das schönes Wetter und die Vögel zwitschern. Da sage ich zu meiner Frau, weißt du, worauf ich gerade mal Bock hätte, 2 Stunden? Und da sagt die, ja, setz dich auf den Oldtimer und dreh eine Runde. das ist ein Genuss, ist das. Wenn so die Waldwege oder auch die Nebenstraße, so mit 15 km/h entlang zu tuckern. Und alles wahrzunehmen. Du brauchst nicht zu schalten, du brauchst kein Gas zu geben und gar nichts.
Mhm.
Du machst den großen Gang rein, du hast das Handgasstelle und dann tuckerst du und dann genießt du einfach. Mhm. Die Entdeckung der Langsamkeit ist das.
Wie schön.
Und wir machen ja auch, ich bin ja auch hier im Oldtimer Club in Schweighausen als Mitglied mit dabei. Und da haben wir ja auch verschiedene Pfade, die wir machen.
Mhm.
Oder auch mit unseren Anhängen, wo wir auch drin schlafen können. Frohen Leichnamstour machen wir jetzt wieder. Das sind dann 4 Tage.
Mhm.
Dann fahren wir, ich schätze, sind wir mit bestimmt 25 Personen und 15 Traktoren mit oder ohne Anhänge in 30 Graden auf dem Campingplatz. Und wir bringen da drei, vier. Nee, das ist alles organisiert und das schön ist alles. Ja.
Ja, ja.
Das sind Riesen-Events.
Mhm.
Ja.
Also, dass du tatsächlich für so etwas Zeit hast wie Urlaub, in Anführungszeichen.
Ja, das, ist für mich die Entspannung.
Ja.
Pur.
Ja, sehr schön. Ja. Du hast gerade erwähnt, dieses durch die Landschaft fahren. Was liebst du am meisten hier am Nassauer Land? Gibt es auch irgendwo einen Ort, der für dich ganz besonders ist, wo du gerne bist?
Nee, also die ganze Umgebung ist ja schon mal was total Schönes. Wir haben Täler, wir haben Berge, wir haben die kleinen Nebensträßchen. Wenn du jetzt zum Beispiel von Obenhof nach Winnehoch fährst, dann ist zwar nichts große Fahrzeuge und so weiter, aber du denkst, wir haben hier so eine tolle, und das Schönste ist eigentlich, was auch immer wieder die Feriengäste bei uns sagen, wir haben ja 5 Ferienwohnungen und sind ja sehr gut gebucht, dass das nicht so überlaufen ist. wenn ich in Kochem und in Mosel bin und werden von Touristen totgedreht, das ist ja auch kein schöner Tod.
Ja.
Nee? Also die Einsamkeit hier.
Ja.
Und mir habe der Hof hat ja die tolle Lage, auch wie der Name schon besagt, Ferienhof Taunusblick. Wenn ich vor der Tür stehe, schaue ich von in den ganzen vorderen Taunus rein.
Ja, wunderschön.
Das ist von der Lage her, ja. Also im Tal könnte ich gar nicht leben.
Das geht mir tatsächlich auch so. Also diese Sonne bis zum Schluss, die man hier auch abends hat, das ist schon was ganz Besonderes, dieses Freiheitsgefühl hier oben.
Ja.
Du hast gerade von den Feriengästen gesprochen. Kannst du sagen, woher die meisten kommen? Also gibt es da so bestimmte Gebiete, ob das jetzt die Städte sind, Ruhrgebiet? Ich glaube, aus den Niederlanden kommen ja auch oft Gäste.
Das war früher mal mehr.
Ja.
Nach wie vor
holländische, aus
Holland Gäste. Ja. Aber das Gros ist Ruhrgebiet, Kölner Raum, Frankfurter Raum.
Ja.
Weil mittlerweile haben viele jungen Familien auch irgendwo kapiert, sage ich jetzt mal böse, ich muss mit meinen kleinen Kindern nicht 15 Stunden im Auto sitzen, für irgendwo hinzufahren. Und wenn ich dann die 15 Stunden nach 14 Tagen oder 10 Tagen zurückgefahren bin, bin ich gerade wieder fix und fertig. Und der Urlaub ist wieder schon halb auf der Strecke geblieben. Und die Kinder und dann, wann sind wir denn da? Ich muss Pipi, ich muss die. Ne? Das brauche ich mir auch alles nicht anzutun. Ich fahre anderthalb Stunden vom Ruhrgebiet oder zwei Stunden oder aus dem Frankfurter Raum, bin ganz woanders und habe einen tollen Urlaub erlebt auf einem Bauernhof im Westerwald. Das wäre ja früher eine Schande gewesen, wo die Leute gesagt haben, ja, wir waren mal locker, wir waren in Italien, wir waren auf Großwildjagd in Kenia. Da musste ständig Steigerungen geben. Das Selbstbewusstsein von den Urlaubsgästen hat sich gewandelt. Und wer ein Selbstbewusstsein hat, das sagt das Kind in die Schule, und wo warst du dann? Ich war auf dem Bauernhof im Westerwald und das war meine schönste Urlaub von den letzten Jahren. Und dann sagen die anderen auch nichts mehr.
Ja, wie schön. Im Grunde so, wie sich auch das Bild der Ziege über die Jahre gewandelt hat, ist es auch mit dem Urlaub so.
Ja.
Das ist ja auch tatsächlich so statistisch, dass man es sieht, dass immer mehr Leute wieder in Deutschland Urlaub machen.
Ja.
Das ist ja eine wunderschöne Entwicklung.
Warum soll man dann das Geld in das Ausland tragen? Warum soll hier die Hotels zugemacht werden, weil keiner mehr da ist? Oder die sind zu und du findest du heute... Wir haben hier Gott sei Dank in Hörnberstadt Riesenglück mit dem Hotel Taunusblick. Das ist auch für unsere Feriengäste von sehr großem Wert und auch für die Dorfbevölkerung.
Ja.
Oder mir selbst, mir geht donnerstags abends Knoblauch. Ne? Und das ist ja auch ein Zusammenhalt irgendwie, wo man sich trifft und so weiter.
Ja.
Find me, somewhere over. where the lemon drops high above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dream that you dare to, why, oh, why can't
lass uns mal nochmal auf deinen eigenen Hof zurückkommen und deine Geschichte hier auf dem Hof. Was würdest du jemandem sagen, der davon träumt, einen eigenen Hof zu haben? Machen oder nicht machen? Und wenn machen, was braucht man dafür?
Gute Nerven, jede Menge Geld.
Ja, okay.
Und ja, so viel Idealismus. Ich glaube, du musst reingewachsen sein. Hm. Also der Benke aus Frankfurt, der da aussteigen will und will Schäfer werden, der geht nur her, bitte, wenn er nicht zurückgeht in seinen Beruf, dann macht er irgendwas anderes. Hm. Aber das sind Träume, die sind toll, die Träume. Hm. Aber wenn du eine Zeit lang gemacht hast, dann kommst du wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und da sagst du, ich verdiene so gut wie kein Geld. Mhm. Ich habe unheimlich viele Verwaltungsvorschriften, die ich einhalten muss. Mhm. Wir sind ja mittlerweile länger am Schreiben wie am Schaffen. Mhm. Wenn ich mal dran denke, in der Pflege und so weiter, wenn du dich da mit Leuten unterhältst, die in der Pflege tätig sind oder ein Arzt oder sonst was, die sind ja länger am Schreiben. Es wird ja immer schlimmer, immer schlimmer.
Das gilt auch für deine Branche tatsächlich.
Ja, natürlich. Ja. Du musst, glaube ich, 36 Verwaltungsvorschriften einhalten, wenn du so einen Betrieb hast oder was. Ne. Und du wirst ja auch kontrolliert. Die Kontrolle ist alles super, das ist alles okay. Aber wir sind ja manchmal, überdrehen wir ja. Da gibt es so viele neue Verwaltungsvorschriften, wo jeder, der in der Branche arbeitet, mit dem Kopf schüttelt und sagt, was soll der Scheiß dann jetzt, Entschuldigung, was soll der Scheiß dann jetzt noch?
Nee. Hast du da so eine Verwaltungsvorschrift, die du gerade im Kopf hast, wo du sagst, also das macht uns das Leben auch irgendwie ein bisschen schwer? Warum geht es nicht einfacher?
Ich stoße jetzt mal, ich sage jetzt mal ein Wort, Wolf. Mhm. So, es gibt ja 99 Wolfsschütze. Mhm. Und einer, der den Wolf nicht so leiden kann, das sind dann eigentlich die Tierhalter. Mhm. Weil der Wolf breitet sich aus. Mhm. Er hat keine natürlichen Feinde, außer im Auto. Und zum Beispiel Schweden hat von der Grundfläche her ungefähr das gleiche wie Deutschland. Hat aber keine paar 80 Millionen Einwohner, sondern nur 8 Millionen, also nur 10%. Ein sehr dünn besiedeltes Land. Schweden hat seine Wolfspopulation auf 200 Tiere reduziert. Und sagen, der Wolf ist da. Wenn er nicht spurt, wenn er sich in der Nähe von Nutztieren aufhält, gibt es blaue Bohne. Und damit ist der Wolf scheu. So. Und da kann man mit leben. In dem dicht besiedelten Land wie Deutschland sagen die Politiker, wir haben jetzt ungefähr 2000 Wölfe, jedes Jahr 30% mehr, weil ist ja heilig, kannst ja lieber die Schwiegermutter erschlagen, als wie einen Wolf erschießen. Ja, ich sag nur so, fertig. So
kenne ich dich.
Ja, gut. Und, aber Deutschland kann bis zu 4500 Wölfe vertragen. Und dann sind Wölfe da, die immer wieder reisen, Nutztiere. Du kannst den Wolf nicht aussperren. Du kannst Rinder und Ziegen und Kühe kannst du einsperren, aber den Wolf nicht aussperren. Da gibt es Filmchen, wo der Wolf über einen 1,80 Meter hohen Zaun springt. Mhm. Das machen auch Hunde. Mhm. Menschen springen ja 2 Meter hoch.
Mhm. Ja.
Und das ist alles Quatsch mit den Zäunen, mit dem Kram. Das ist ein unheimlicher Mehraufwand. Und letzten Endes, wenn das erste Kind im Kindergarten vom Wolf bös verletzt wird, weil es geht ja letzten Endes um Wählerstimme. Mhm. Wenn 99% sagen, der Wolf ist lieb, und der gehört ja hin, die haben ja nichts damit zu tun, die Leute, und 1% ist nur die Gehe, mhm. So, da kann die Politiker machen, was sie wollen.
Mhm.
Wenn aber das erste Kind im Kindergarten vom mhm. Wolf bös verletzt ist, wollen, dann schlägt es um.
Mhm.
Und dann haben wir auf einmal 90% die Gegner. Und dann reagiert die Politik.
Mhm.
Weil letzten Endes immer Wählerstimme ist das A und O.
Mhm. Also das ist für dich eine Verwaltungsvorschrift, wo du denkst, das behindert auch die Landwirtschaft.
Ja klar, und die Betriebe. Es gibt doch keine neue mehr, die das sagt, mhm. Ich habe ein bisschen Grundstücke, ich will die ein bisschen pflegen lassen, mhm. Ich tue mir ein paar Ziegen oder ein paar Schafe anschaffen.
Mhm.
Die Leute gibt es nicht mehr.
Mhm.
Die Sache, ich will doch nicht morgens da hingehen und sehen, wie meine Tiere totgebissen sind, gerissen worden und liegen die Kadaver da rum.
Mhm.
Da hat doch keiner Bock drauf.
Mhm. Das heißt, jemand, der davon träumt, einen eigenen Hof zu haben, braucht gute Nerven, eine Menge Geld, Idealismus und muss viele Gesetze und Verwaltungsvorschriften ertragen. Das ist so die Zusammenfassung. Ja. Wenn ich dich jetzt frage nach einem Motto, nach dem du lebst, hast du eins?
Ich habe immer Spaß an meinem Beruf gehabt. Und das sind auch Tage dabei, da warst du uns froh oder hast gedacht, moje, ist das und das oder das und das oder da ist was schief gelaufen oder da ist ein Traktor kaputt gegangen und da war ein Schade oder da hat es in Heu reingeregnet oder das. Das waren dann Tage, die sind dann auch vorbeigegangen.
Mhm.
Aber mal ganz unterm Strich habe ich ein tolles Leben gehabt. Ich habe immer das gelebt, was ich mit meiner Frau zusammen hier geschaffen habe. Und jetzt nochmal eins, was ich schon oft erwähne. Ich bin 1951 geboren. Ich habe in meinem ganzen Leben niemals Hunger gehabt oder Durst gehabt oder Angst gehabt. Es war nie ein Krieg hier bei uns. Ich habe immer ein Dach über dem Kopf gehabt und ein Bett, wo ich mich abends reinlegen konnte. Was braucht man mehr? Nix.
Ein ganz, ganz wunderschönes Schlusswort von dir, Paul. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr sagen soll, als dass du toll auch transportiert hast, dass du wahnsinnig dankbar dafür bist, was du machst. Und genau das wünsche ich dir auch für die Zukunft. Noch viele, viele Jahre auf diesem schönen Hof, gemeinsam mit deiner Frau Hiltrud. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank.
Gerne, ich habe zu danken.
Nein, lieber Paul, ich habe zu danken und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben auch zu danken für deine Offenheit und für dieses Gespräch, was uns wunderbar mitgenommen hat in deine Zeit als Landwirt auf dem Ferienhof Taunusblick. Ja, und mir ist einmal mehr bewusst geworden, wie viel Glück wir haben, in dieser wunderschönen Region zu leben. Und genau das wünsche ich Ihnen auch heute. Vielleicht machen Sie es sich selber nochmal bewusst bei einem Spaziergang hier im Nassauer Land und genießen diesen hoffentlich für Sie wunderschönen Sonntag. In diesem Sinne hören wir uns kommenden Sonntag wieder, dann mit einer kleinen Rückschau auf den Winter 2024 und 2025 zusammen mit Naturexperte Manfred Braun. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.